Als der Evangelist Johannes beschreibt, was auf Golgatha geschieht, da kommt er irgendwann an diese Szene, wo es um die Kleider von Jesus geht. Und da lese ich nochmal vor aus Johannes Kapitel 19. Hatten wir schon, ich weiß, aber ich greife es nochmal auf. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt. Und dann zitiert Johannes in seinem Evangelium Psalm 22. Also der verweist jetzt nicht nur allgemein auf die Schrift, das gibt es häufiger, sondern an der Stelle zitiert er genau, welche Stelle er meint, Psalm 22. Und deshalb schauen wir heute nochmal, inwiefern Psalm 22, die Schrift, bei der Kreuzigung von Jesus erfüllt wird. Ein erstes, worauf ich Sie hinweisen soll, das ist jetzt ein Stück weit Wiederholung auch, das sind die vielen konkreten Übereinstimmungen. Da gibt es so vieles in diesem Psalm, was wir ganz konkret auch am Kreuz entdecken können. Und gleichzeitig finden wir es nicht ganz so konkret im Leben von David. Klar, Psalm 22 ist ein Psalm Davids. Und David hat in seinen Psalmen eigentlich immer wieder eigene Erlebnisse, eigene Erfahrungen verarbeitet. Und das ist hier ganz sicher auch so. Es gab in seinem Leben durchaus die Erfahrung, dass er sich zumindest von Gott verlassen fühlte. Oder dass die Leute ihn verspottet haben. Da fällt mir die eine oder andere Geschichte ein. Dass ihm alle Knochen wehtaten und er sagt, ich kann sie alle zählen. Ja. Dass er Wunden hatte, auch an Händen und Füßen und so weiter. Natürlich, Leiden, Schmerzen, Elend. Das alles kannte er und das alles hat er hier verarbeitet. Vielleicht stecken hinter dem einen und anderen, was er da schreibt, auch sehr konkrete Erfahrungen, von denen wir nichts wissen. Das Leben des David ist uns ja nicht lückenlos bekannt, mag also durchaus sein. Aber merkwürdigerweise, manches, was er hier schreibt, können wir tatsächlich sehr viel konkreter am Kreuz entdecken als bei David. Ich gehe nochmal ein paar Punkte durch, dass Jesus wirklich so weit ging, dass er von Gott verlassen wurde und diesen Psalmvers dann auch zu seinem Gebet machte. Oder der Spott der Leute, das Kopfschütteln unter dem Kreuz, die klugen Sprüche. Der fürchterliche Durst, und dann so steht es tatsächlich richtig übersetzt hier, die durchgrabenen Hände und Füße. Bei Jesus ist mir sofort klar, was da gemeint sein könnte, bei David eben nicht so ganz. Und dann die Sache mit den Kleidern, wohl mit am deutlichsten. Nicht zufällig erwähnt Johannes ausgerechnet das und verweist ausgerechnet da, damit die Schrift erfüllt würde. Bei David mag es das auch mal gegeben haben, dass man ihm seine Kleidung wegnahm. Erzählt wird es uns meines Wissens allerdings nirgends. Von Jesus wissen wir es eben sehr wohl. Das kann einem häufig begegnen beim Bibellesen, dass da was geschrieben ist für einen konkreten Anlass, in eine konkrete Situation, dass da ein ganz bestimmtes Erlebnis geschildert wird. Und dass darin zugleich sozusagen eine zweite Ebene verborgen ist. Eine tiefere Aussage, die weit über die konkrete Situation hinausgeht. Wenn dem David, um mal bei ihm zu bleiben, wenn dem David zum Beispiel ein Sohn verheißen wird mit ganz bestimmten Eigenschaften, dessen Reich ewig halten wird und so weiter, dann ist vieles, was da angekündigt wird, durchaus beispielsweise auf Salomo zu beziehen, seinen Sohn. Und doch weist es zugleich weit über ihn hinaus und wird erst in Jesus so richtig stimmig. Ist also konkret in der Situation zu verstehen und doch nochmal ganz anders. Und ich meine, das eine schließt das andere gar nicht aus. Die Bibel wird von Menschen geschrieben, die sich selbst da ganz einbringen, ihre Erfahrungen verarbeiten, ihre Gotteserfahrungen auch. Und zugleich wirkt hier Gottes Geist, macht Menschenwort zu Gottes Wort. Ich glaube, der hat den David nicht als Schreibmedium benutzt, der da irgendwie gar nicht wusste, was er von sich gab. David ist David, als Person, als Mensch, der bringt sich da ganz ein. Aber Gottes Geist wirkt eben in ihm, durch ihn. Da wird Menschenwort gleichzeitig zu Gottes Wort. Und deshalb ist manches, was uns da in der Bibel erzählt wird, mehrschichtig. Erzählt oder deutet die Gegenwart und verweist gleichzeitig weit in die Zukunft. Und ich finde es ungeheuer spannend, beim Bibellesen darauf zu achten und zu merken, wie tatsächlich vieles aus der Schrift viel später erfüllt wird, auch wenn es direkt nächste Woche so geschehen ist oder wie, als es damals festgehalten wurde. Und dann auch zu merken, wie einheitlich und geschlossen und stimmig die Bibel in sich dann auch tatsächlich ist. Wir singen die zweite Strophe. Zweiter Gedankengang, den habe ich überschrieben, Buße ohne eigene Schuld. Darauf habe ich in der letzten Woche schon hingewiesen, als wir drüben in der Kirche waren. Und das will ich auch heute gern nochmal aufgreifen. Psalm 22 ist ein Klagepsalm und ein Bußpsalm. Da wendet sich einer in seinem Elend, in seiner Not an den lebendigen Gott, der ihn irgendwie im Stich gelassen hat. Und das ist Buße, Umkehr hin zu Gott. Finden wir häufig in der Bibel, aber sonst wird das normalerweise verbunden mit dem Bekenntnis der eigenen Schuld. Auch bei David. Lesen Sie etwa den berühmten Psalm 51, der stammt auch von David, geschrieben nach seinem Ehebruch mit Bathseba. Da kommt er von Anfang an mit seinem Schuldbekenntnis. Gott sei mir gnädig und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein, ich erkenne meine Missetat. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Das sind so die ersten Sätze in diesem Psalm und so weiter. David benennt seine Schuld und bekennt seine Sünde. Oder anderes Beispiel, schauen Sie mal in die Klagelieder des Jeremia. 5 Kapitel voller Klage über die Zerstörung Jerusalems, voller Klage und ja, Klage darüber, dass Gott sich von seinem Volk zurückgezogen hat. Und auch da taucht es immer wieder zwischendrin auf, aber wir haben ja gesündigt. Wir haben ja nicht auf Gott gehört. Er hat uns schließlich gewarnt. Es ist unsere Schuld, dass es so weit kommen musste. Und das finden Sie so eigentlich immer wieder. Und ich denke, das ist auch ein guter und wohl der einzig richtige Umgang mit Schuld. Die muss, wenn sie erkannt ist, auch bekannt werden, muss beim Namen genannt werden. Nur hier in diesem Psalm 22 finden Sie davon nichts. Da bringt einer sein Elend, seinen Schmerz, seine Not nicht mit eigenen Schuldbekenntnissen zusammen. Kein Wort davon. Und das ist echt auffällig. Das könnte nämlich heißen, hier leidet möglicherweise einer, der sich keiner Schuld bewusst ist. Vielleicht ja, weil er keine hat. Aber das kann nun David nicht sein, definitiv nicht. Psalm 22 bleibt also an der Stelle merkwürdig unklar und irgendwie unstimmig und unfertig. Bei Jesus allerdings passt's. Darauf legt ja das ganze Neue Testament großen Wert. Er hatte keine Schuld. Der Richter Pontius Pilatus bestätigt das dreimal, und das mit dem dreimal ist auch kein Zufall, während des Prozesses: Ich finde keine Schuld an ihm. Dieser Mann ist unschuldig. Wollt ihr wirklich, dass ich den Schuldlosen verurteile? Tut er dann. Also am Kreuz von Golgatha wird der Schuldlose schuldig gesprochen. Da bezahlt einer die Schuld, die er gar nicht auf sich geladen hat. Und lese ich diesen Psalm 22 mal auf Jesus hin, also sozusagen den Psalm Davids als Psalm Jesu, auch wenn er da schon 1000 Jahre alt ist, dann stimmt es auf einmal. Und dann wird die Schrift erfüllt. Der Schuldlose wird schuldig gesprochen. Und zwar nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern wegen meiner, wegen ihrer. Weil er keine eigene Schuld hat, deshalb kann er ja stellvertretend unsere auf sich nehmen, kann er unser Gericht erdulden, unser Urteil tragen, unsere Strafe erleiden und dadurch uns retten vor dem ewigen Tod. Der Schuldlose leidet wie ein Hund. Seine Hände und Füße werden durchgraben. Er wird verspottet und sogar von Gott verlassen. Wegen meiner Schuld. Damit auch in dem Punkt die Schrift erfüllt wird. Wir singen Strophe 3. Dritter Gedanke, die treibende Kraft. Ich will Ihren Blick heute noch kurz zumindest auf das Ende oder eigentlich die zweite Hälfte des Psalmes lenken. Der bleibt ja im Elend nicht stehen, der bleibt, wenn ich es übertrage, beim Kreuz nicht stehen. Sondern, das deute ich jetzt nur an, da wären eigene Betrachtungen nochmal nötig und das wäre es auch wert, da gibt es auch noch eine Zukunft. Da wird tatsächlich auch Ostern angedeutet. Da ist von dem die Rede, der über alle Völker herrschen wird, der die Macht und Herrlichkeit hat. Geht es da vielleicht schon um die Thronbesteigung Jesu, um Himmelfahrt? Oder da geht es um die Auferstehung der Toten, alle, die in der Erde schlafen, die im Staub liegen und so. Da ist die Rede davon, dass sich vor ihm alle Knie beugen werden. Das greift später der Apostel Paulus sehr konkret auf. Jesus als Herr und Richter über die ganze Welt und alle Menschen. Und da geht es um einen, von dem man allen kommenden Generationen erzählen und verkündigen wird. Wie gesagt, nur angedeutet jetzt, ich habe den Psalm ja gerade da hinten auch noch ein Stückchen gekürzt auf unserem Zettel. Aber Sie ahnen, vielleicht da gibt es noch vieles zu entdecken. Und ich nenne noch den letzten Satz des Psalmes, Luther-Übersetzung: Denn er hat's getan. In einem Kommentar, ich gestehe, da verlasse ich mich jetzt auf einen, der besser Hebräisch und Griechisch kann als ich, vor allem Hebräisch, aber in einem Kommentar habe ich den Hinweis gefunden, dass man da ein anderes Wort von Jesus, das er am Kreuz spricht, nämlich das griechische Tetelestai in unserer Luther-Übersetzung, es ist vollbracht, durchaus als Übersetzung dessen verstehen kann, was hier am Ende von Psalm 22 auf Hebräisch steht. Also nicht, denn er hat es getan, sondern wahrlich, er hat es vollbracht. Das wäre nochmal spannend, wenn das wirklich so ist. Er, der lebendige Gott, von wem ist da die Rede? Ich denke von Gott. Er hat all das getan, was ich da eben jetzt nur kurz angedeutet habe. Und er ist auch am Tun, am Werk, am Wirken, beim Leiden und Sterben von Jesus. Und wenn Jesus schließlich sagt, es ist vollbracht, und dabei vielleicht sogar den letzten Vers aus Psalm 22 aufgreift, wissen wir nicht sicher, weil wir das eine auf Hebräisch und das andere auf Griechisch haben. Aber nachdem er den ersten Vers aufgegriffen hat und zu seinen eigenen Worten gemacht, warum nicht? Und dann wird eben deutlich, jetzt kommt Gottes Heilswillen zum Ziel. Jetzt wird sein guter Plan zu unserer Rettung erfüllt. Jetzt wird die Schrift erfüllt. Die treibende Kraft habe ich überschrieben, Gott selbst ist hier am Weg, damit wir gerettet werden können. Und Gott wirkt durch die ganze Bibel hindurch. Diese eine Stelle, die wir jetzt heute rausgegriffen haben, ist dann nur ein Beispiel für ganz, ganz viele. Und Gottes Wirken kommt in Jesus zum Ziel und zur Erfüllung. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Damit die Schrift erfüllt wird. Amen. Wir singen die vierte Strophe.